Der Verfassungsschutz sollte in dieser Verfasstheit, wie er ist, dass er so instrumentalisiert wird und zur Bespitzelung der eigenen Bevölkerung losgelassen wird, aus fadenscheinigen, an den Haaren herbeigezogenen Gründen, wird er abgeschafft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also ich frage mich, warum unsere Wähler GEZ-Gebühren zahlen, wenn wir so unglaublich diffamiert werden von einem öffentlichen Sender, der hier nur Regierungsschutz betreibt.
Ist das ein Plan Ihrer Partei, Leute, die einen deutschen Pass haben und Umständen des Landes zu verweisen?
Das ist völlig aus der Luft gegriffen und absurd.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Dienstag, dem 14. Mai 2024. Und ich darf begrüßen bei uns in der Sendung die Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland, der AfD, Frau Dr. Alice Weidel. Herzlich willkommen hier bei Weltwoche Daily.
Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen, Herr Köppel.
Guten Morgen. Die Co-Vorsitzende, um das gleich zu klären, funktioniert das eigentlich? Ich bin ein großer Skeptiker dieser doppelten Führungsmodelle, wo es nicht klar ist, wer für was genau verantwortlich ist. Aber das geht bei Ihrer Partei.
Ja, das geht schon. Das ist dem Umstand geschuldet, noch von früher, dass wir uns die Verantwortlichkeiten an der Spitze teilen. Es verstößt natürlich so ein bisschen gegen das Prinzip der alleinigen Handlung und Haftung. Ne? Es gibt immer nur eine Person, die den Hut aufhat. Das ist sehr militärisch gedacht, aber auch in jedem Unternehmen gibt es das. Aber Parteien funktionieren eben nun mal anders. Vor allen Dingen, wenn sie so jung ist wie die AfD. Wir haben das 10-jährige Jubiläum erst letztes Jahr gehabt. Wir haben noch nicht so funktionär gewachsene Strukturen wie andere Parteien. Und dementsprechend haben wir so angefangen, über eine Doppelspitze verschiedene Interessen und Verbände auch abzubilden. Und das haben wir so vorgeführt. Und Tino Kropala und ich, wir ergänzen uns hervorragend. Die Grundidee da ist gewesen, dass Herr Kropala eigentlich eher so den Osten, die ostdeutschen Bundesländer abbildet, ich die westdeutschen, Mann und Frau. Und wenn das dann natürlich alles noch sehr gut funktioniert, so wie es bei uns sehr gut funktioniert, dann ist das tatsächlich ein Erfolgsmodell. Wir haben sehr viel Ruhe bei uns und wir werden das, um das schon mal anzukündigen, auch fortführen. Wir werden nämlich zusammen wieder als Doppelspitze antreten bei der nächsten Bundesvorstandswahl, die ja Ende Juni jetzt in wenigen Wochen ansteht.
Ist ja interessant, dass Ihre Partei, wenn man da abstellt auf die deutschen Medien, immer als sozusagen Inbild des autoritären Denkens gewissermaßen auch undemokratischer Umtriebe gewertet wird. Allerdings an der Führungsspitze ist von diesem Durchgreifermodell offensichtlich nicht viel zu sehen. Steigen wir ein in die Aktualität. Ihre Partei in den Dauerschlagzeilen, könnte man sagen. Gestern ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster, das bestätigt, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage, das bestätigt, dass die AfD als Beobachtungsfall, als rechtsextremistischer Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes weiterhin im Visier der Behörden stehen darf. Was sagen Sie zu diesem Urteil?
Wir sind ja in Berufung gegangen. Dieses Urteil bzw. dieses Verwaltungsgericht ist ja die nächste Stufe gewesen nach dem Skandalurteil von Köln im letzten Jahr. So, ich möchte ein bisschen ausholen, damit man...
Was war das für ein Skandalurteil, wenn ich da gleich einhaken darf?
Ja, genau, das möchte ich nämlich gerne ausführen. Darum fange ich nämlich eben auch da an, warum wir in Münster auch gelandet sind. Wir haben maßgeblich kritisiert beim letzten Urteil der Verdachtsbeobachtung unseres Verfassungsschutzes, ich komme darauf gleich zu sprechen, dass für die Behauptungen und für die Verdächtigungen mannigfaltiger Natur überhaupt gar keine Beweise angeführt werden mussten. Also der VS, der Verfassungsschutz, war nicht angehalten vor Gericht eigentlich zu belegen, worauf er seine Behauptung stützt. So, und dagegen sind wir dann in Berufung gegangen, sind jetzt vor Münster gelandet, haben dementsprechend Beweisanträge gestellt. Es waren sehr viele, damit der Verfassungsschutz endlich einmal darlegen muss, was liegt denn eigentlich gegen uns vor? Sind es eigentlich Fakten? Was sind die Beweise, die zu dieser unglaublichen Behauptung führen, dass wir nur im Entferntesten ein extremer, das muss man sich auch mal vorstellen, Verdachtsfall sein könnten? Und das Gericht hat es einfach vom Tisch gewischt. Ne? Also alle Beweisanträge von unserer Seite wurden weggewischt, wurden abgelehnt. Das heißt, der Verfassungsschutz musste zum wiederholten Male keine Beweise vorlegen für seine unglaublichen, abstrusen Behauptungen gegen die AfD. Und da bin ich eigentlich schon bei der Grundsatzkritik, dass der Verfassungsschutz, der ja keine unabhängige Behörde ist, auf Verdachtsmomenten arbeitet. Das ist einmalig in jeder westlichen Industrienation, dass ein Inlandsgeheimdienst auf die inländische Bevölkerung, auf eine Oppositionspartei losgelassen wird und uns bespitzeln darf. Das wird ergänzt durch die unglaubliche, das haben Sie ja auch sehr schön in Ihren Sendungen auch repliziert, dass durch die Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes auf Verdachtsmomenten, auf Behauptung ohne Beweislage, die AfD in der Öffentlichkeit diskriminiert wird und dadurch eine eklatante Wettbewerbsverzerrung im Parteienwettbewerb stattfindet. Das ist wiederum verfassungsfeindlich. Also wir haben hier eine Gemengelage, dass der Verfassungsschutz sich geriert, nicht die Verfassung zu schützen, sondern die Verfassung zu untergraben, indem er uns diskreditiert, in der Öffentlichkeit an den Pranger stellt und dementsprechend erleiden wir Nachteile.
Es ist interessant, wenn ich auf die Berichterstattung mich da beziehe, zum Beispiel heute in einer neuen Zürcher Zeitung, da wird das zusammengefasst und die sagen, dass das Gericht in Münster werfe der AfD vor, Bestrebungen gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie das Demokratieprinzip zu verletzen. Das sei gewissermaßen der Kernpunkt hier. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Haben Sie das Urteil gelesen, die Begründung? Wie kommen die Richter darauf, jetzt der AfD Verstöße gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen vorzuwerfen und eben demokratiefeindliche Umtriebe? Wie können Sie das etwas illustrieren für unsere Zuschauer? Schauen ja auch viele aus der Schweiz hier mit, die vielleicht nicht so voll drin sind da in der deutschen Debatte.
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Also das Gericht hat gestern lediglich eine Pressemitteilung rausgegeben. Es liegt noch keine schriftliche Begründung des Urteils vor. Die wird erst in ein paar Wochen kommen. Die bleibt es abzuwarten, wie das Ganze begründet wird. Aber diese Aussagen in der öffentlichen Pressemitteilung seitens des Gerichtes sind natürlich sehr interessant, weil genau diese Behauptungen repliziert werden, die der Verfassungsschutz nicht mal nachweisen musste. Also die Beweise liegen ja überhaupt gar nicht vor. Ich kann ja auch irgendwie was behaupten, um den politischen Gegner zu diffamieren. Und dadurch, dass die Beweisanträge vom Tisch gewischt wurden, also keine Beweise angeführt werden mussten, ist man möglicherweise zu so einem abstrusen Urteil gekommen. Aber etwas weiteres ist sehr interessant, was eigentlich das jetzige Urteil von dem Urteil in Köln unterscheidet. Und zwar sagt das Gericht ganz klar, dass sich unsere Behörden, unsere Institutionen zurückhalten müssen. Dahingehend, dass die AfD nicht einfach als extremistisch bezeichnet werden darf von der Regierung, ja, von der Innenministerin. Das sind ja alles Teile der Regierung. Und hier sagt das Gericht ganz klar, dass sich diese Behörden, die sich als neutral darstellen, dass sie sich zurückhalten müssen. Und diese institutionelle Zurückhaltung, die ja auch ein Grundprinzip der Demokratie ist, die vermisse ich persönlich bei allen staatlichen Institutionen in Deutschland, die hier zur Disposition stehen. Nehmen wir jetzt einfach mal den Verfassungsschutz selbst. Der Chef des Verfassungsschutzes hat ein CDU-Parteibuch. So, der berichtet an eine SPD-Innenministerin, die sich dem Kampf gegen rechts verschrieben hat. Das sind alles keine unabhängigen Institutionen mehr. Sie vergreifen sich, sie weichen diese institutionelle Zurückhaltung, die ja so notwendig für den demokratischen Austausch ist, weichen sie immer weiter auf und halten sich nicht daran. Flankiert im Übrigen von den Staatsmedien hier in Deutschland. Da wird ja überhaupt gar nicht aufgemacht. Das, was der Verfassungsschutz maßgeblich gegen uns zu Felde führt, und zwar der neue angebliche Verdachtsstrafbestand oder was auch immer das sein soll, weil immer nur Verdächtigungen ausgesprochen werden, aber keine Tatbestände angeführt werden. Die Delegitimierung des Staates. Darunter fällt auch eine einfache, robust formulierte Regierungskritik. Das ist eine Untergrabung der Meinungsfreiheit. Und das ist die Aufgabe einer Oppositionspartei, die Regierung kritisieren zu dürfen. Genau das wird maßgeblich der AfD zum Vorwurf gemacht. Es ist absolut absurd. Und ich wiederhole nochmal, der Verfassungsschutz geriert sich hier wirklich zum Erfüllungsgehilfen bei der Aushöhlung unserer Verfassung. Meinungsbildung und die Meinungsfreiheit ist doch ein Grundinstitut in einer funktionierenden Demokratie und die wird doch genau dadurch gerade absurderweise ausgehöhlt.
Etwas, was gegen Ihre Partei jetzt auch durch die Richter, wenn ich das richtig verstanden habe, in Anschlag gebracht wird. Es wird da behauptet, die AfD beabsichtige deutsche Staatsbürger, also Menschen mit deutschem Pass, Migrationshintergrund vielleicht, bei Straftaten oder im Zuge solcher sogenannter Remigrationskonzepte aus dem Land zu werfen. Das wird hier gemäß der Berichterstattung auch vorgeworfen. Ist das so? Ist das ein Plan Ihrer Partei, Leute, die einen deutschen Staat, also einen deutschen Pass haben, unter Umständen des Landes zu verweisen? Ist das im Rahmen Ihrer Programmatik drin, wie das Gericht hier behauptet?
In keiner Schrift zu unserer Programmatik ist das niedergelegt. Das ist völlig aus der Luft gegriffen und absurd. Es ist eine Wiederholung, damit sich das bei den Leuten auch festigt, ne, durch Wiederholung. Gustave Le Bon, das ist ein massenpsychologisches Mittel, permanent falsche Sachen zu wiederholen, dass wir angeblich eine Unterscheidung zwischen, sage ich jetzt mal, Staatsbürgern erster und zweiter Klasse machen würden. Das ist völliger Mumpitz, das ist im Übrigen auch verfassungswidrig, das darf man gar nicht machen, weil ich meine, Deutscher ist ein Passdeutscher. Lediglich, wenn sich jemand unter Vorgabe falscher Tatsachen oder terroristischer Untriebe, beispielsweise wie es bei einem Islamisten der Fall ist, hier nun mal straffällig wird, dann sieht sogar die Verfassung vor, dass ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann. Das hat Verfassungsrang. Umgekehrt hat sogar unsere Innenministerin Faeser gesagt, dass man beispielsweise bei Clan-Angehörigen zu sinnhaft greifen muss. Das selbst, ja, also dass man einen Straftatbestand auf Familienangehörige überträgt, das ist ja auch schon verfassungsfeindlich. Also die Innenministerin selbst kennt die Verfassung nicht. Und die AfD unterscheidet hier ja gerade nicht. Und das ist eine Wiederholung von dieser Korrektivberichterstattung, die ja schon gerichtlich als falsch dargestellt wurde. Und das natürlich völlig versandet ist, das wird doch nicht wiederholt. Hier gibt es einen Zangriff aus der Regierung, aus den anderen Parteien und der Medien gegen die Alternative für Deutschland. Das ist kompletter, um es nochmal zu wiederholen, es ist kompletter Quatsch, frei aus der Luft gegriffen. Und wir machen natürlich nicht diese Unterscheidung. Und ich stelle sogar die These auf, dass wir deutlich demokratischer programmatisch aufgestellt sind als alle anderen Parteien. Wir fordern Direktabstimmung nach dem Schweizer Vorbild. Also wenn ich jetzt schon mit Ihnen rede, dann möchte ich das einfach nochmal anführen, weil das eben auch ein wichtiges Grundinstitut einer Direktdemokratie ist und auch in Deutschland zur Anwendung kommen sollte. Und wir sind die Einzigen, die das fordern. Also demokratischer geht es nicht. Wir wollen mehr demokratische Teilhabe.
Ist das eigentlich auch schon in der deutschen Gesetzgebung gemäß Verfassungsschutz und dieser Rechtsauslegung Ist das schon ein verfassungsfeindlicher Umtrieb, wenn man in Deutschland mehr direkte Demokratie fordert, weil das ja auf eine Reform des Grundgesetzes abzielt? Ist das nach heutiger Rechtsinterpretation überhaupt erlaubt oder könnte man eben durch die Forderung nach mehr direkter Demokratie auch ins Visier des Staatsschutzes geraten?
Sie sagen es, offensichtlich ist das der Fall. Wenn man hier schon mehr Demokratie fordert, dann ist das schon eine Delegitimierung des Staates und dementsprechend schon ein Verdachtsmoment. Und ja, das ist eben Anhaltspunkt, dass der Verfassungsschutz, das muss man sich wirklich vorstellen, Oppositionspolitiker wie mich zum Beispiel bespitzeln darf. So, da wird Spionagesoftware auf Handys draufgeladen, Nachrichten mitgelesen, Telefongespräche mitgehört, E-Mails mitgelesen, in die private Korrespondenz reingespickt. Also das sind alles solche Machtarten, die man eigentlich nur aus Überwachungsstaaten, beispielsweise der DDR, kennt. Also das wurde hier ja anscheinend schon perfektioniert. Das ist eine Aushöhlung des demokratischen Staates. Und der Verfassungsschutz, der geriert sich hier zum Erfüllungsgehilfen der Regierung, zur Diffamierung einer Konkurrenzpartei. Ich finde, dieses Institut ist einer Demokratie absolut unwürdig. Und wenn Sie mich fragen, der Verfassungsschutz sollte in dieser Verfasstheit, wie er ist, dass er so instrumentalisiert wird und zur Bespitzelung der eigenen Bevölkerung losgelassen wird, aus fadenscheinigen, an den Haaren herbeigezogenen Gründen, gehört er abgeschafft.
Interessant ist jetzt die Folgewirkung. Das Gericht, wenn ich auch hier, ich stelle nur ab auf die Berichte, die ich gelesen habe, das Gericht scheint ein gewisses Unbehagen auch zu verspüren, weil in einer Darstellung heißt es, dieses Urteil bedeutet nun also nicht einen Freibrief für ein AfD-Verbot. Offensichtlich steht das ja im Kontext, auch ihre Partei verbieten lassen zu wollen. Und in diesem Zusammenhang ist ja doch interessant die Reaktion jetzt in den Medien. Private Medienhäuser, Frankfurter Allgemeine und so weiter, haben auch über diese Verbotsfrage diskutiert. Und die ARD, also der öffentliche Rundfunk, in einem Kommentar, habe ich heute gelesen, forderte also jetzt ein Verbot der AfD. Glauben Sie, dass tatsächlich jetzt ernst gemacht wird in Deutschland mit den Bestrebungen, Ihre Partei zu verbieten? Ist das sozusagen eine Vorstufe zu einem Parteiverbot, auch wenn die Richter das versuchen, in Abrede zu stellen?
Man wird alles versuchen, um uns aus dem Weg zu schaffen. Die Alternative für Deutschland ist extrem unangenehm für die etablierten Parteien. Wir waren streckenweise, bevor diese Diffamierungskampagne gegen uns angefangen hat, zu Beginn des Jahres, waren wir bei 22, 23%. Also mit Abstand die zweitstärkste Kraft. Wir sind immer noch zweitstärkste Kraft. Aber wir haben natürlich auch infolgedessen dieser robusten Rufschädigung haben wir ein paar Prozente verloren. Die werden wir schon wieder aufholen. Aber wir sind eine ernstzunehmende Kraft. Und natürlich eine Gefahr für jeden Parteisoldat, der in der freien Wirtschaft überhaupt nicht bestehen könnte. Hier geht es um Macht, hier geht es um Funktion, hier geht es um Jobs. In Deutschland haben wir kein Milizsystem. Schauen Sie sich die Regierung hier an. Das sind teilweise ungelernte Leute, Studienabbrecher, also insgesamt Ideologen, die in der freien Wirtschaft nicht mal mit der Kneifzange angefasst würden. So, und die würden ins Bodenlose fallen, wenn die AfD in irgendeiner Form in Regierungsverantwortung kommen würde. Und darum haben sich alle auf die Fahnen geschrieben, diesen Störer, die Alternative für Deutschland, aus dem Weg zu räumen. Und es wird, Herr Köppel, es wird alles versucht werden, das zu tun. Der CDU-Ostbeauftragte, der Herr Wanderwitz, ne, auf den haben Sie jetzt ja auch gerade abgestellt, als auch jetzt wieder, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also ich frage mich, warum unsere Wähler GEZ-Gebühren zahlen, wenn wir so unglaublich diffamiert werden. Ja, von einem öffentlichen Sender, der hier nur Regierungsschutz betreibt, wird dann eben nach einem Parteiverbotsverfahren gerufen. Es wird versucht werden. Also der Wanderwitz hat ja gesagt, noch vor der Sommerpause würde man sich das überlegen. dann irgendwie so eine Grünen-Abgeordnete hatte auch dazu aufgerufen, das noch möglichst von den Ostwahlen zu machen, weil wir ja eine bedeutende Kraft im Osten sind. Wir sind mit Abstand stärkste Partei, muss man dazu sagen. Also hier wird alles probiert, uns aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube, dass wir früher oder später sowieso vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe landen werden. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie neutral dieses Gericht ist, weil in Deutschland ist es auch eine Eigenart. Abgeordnete, also aus der Legislative direkt in die Judikative gerufen werden können. Also sprich, hier ein Interessenkonflikt entstehen kann, wenn Richter über Gesetze urteilen müssen, die sie vielleicht früher selbst entworfen und verabschiedet haben. Also blendendes Beispiel ist der ehemalige CDU-Abgeordnete und Verfassungsrichter Habart, wo sich anscheinend die Regierungsmitglieder die Klinke in die Hand drücken. Da findet ja auch ein reger Austausch statt. Wir haben dort eine Abfrage gemacht. Und auch hier besteht natürlich oder sind Zweifel angebracht, dass hier eine gebotene Unabhängigkeit des Gerichtes besteht. Also es wird versucht werden, ob es durchkommt. Dem sind enorm hohe institutionelle Hürden gesetzt. Aber die Diffamierung von Millionen von Wählern geht ja weiter.
Inwieweit liefert Ihrer Meinung nach die AfD oder einzelne AfD-Mitglieder, inwiefern liefern die den Gegnern ihrer Partei Munition? Ist sehr schwierig von außen, jetzt aus der Schweiz betrachtet, da Gerüchte und Fakten auseinanderzuhalten. Sie kennen natürlich all diese Sprüche, ja, die AfD hat ein Problem am ganz rechten Rand, da schwirren Mitglieder mit aus dem ganz schummrigen Bereich und der Partei fehle die Kraft, weil sie eben diesen sogenannten rechten Rand eben auch bedienen und nicht verstoßen möchte. Man müsse sich da abgrenzen etc. Sie kennen diese Diskussionen. Inwieweit nach Ihrer Beurteilung liefert eigentlich die AfD selbst selber doch Munition jetzt für diese Angriffe, für dieses Unbehagen. Ich glaube, es gibt sicherlich in Deutschland auch Leute, die ein Unbehagen an der AfD haben, die sagen vielleicht, gewisse Positionen finde ich gut, die Frau Weidel, die gefällt mir, das hört man manchmal auch, aber da marschieren doch auch noch andere mit, da wird es einem unheimlich. Was sagen Sie zu dem?
Naja, also was gibt es dazu zu sagen? Also Irrlichter hat man überall. Ich habe zum Beispiel gestern, das möchte ich gerne wiederholen, in der Pressekonferenz gesagt, dass hier auch immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir haben vor einigen Jahren diesen Skandal gehabt, der überhaupt gar nicht aufgegriffen wurde, wie auf einem Parteitag der Linken ein Funktionär dazu aufgerufen hat, Reiche zu erschießen. Suchen Sie sich vorstellen, auf dem Parteitag Reiche zu erschießen und dann kommt der Bundesvorsitzende, ich glaube, das war damals der Herr Rixinger, der das dann versuchte abzumildern. Ja, dann stecken wir die Reichen vielleicht doch nur ins Arbeitslager. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind hohe Parteifunktionäre. Das war der Bundesvorsitzende, der das geäußert hat. Man muss sich immer den umgekehrten Fall vorstellen, wenn das von der AfD gekommen wäre. Also dann hätte es Lichterketten gegeben, wochenlange Demonstrationen, aber es wurde nicht mit einem Wort erwähnt. Es wurden noch nicht mal staatsanwaltschaftliche Ermittlungen angestellt. Es wurden Anzeigen von Unternehmern erstattet, dagegen auch vorzugehen. Das wurde noch nicht mal eröffnet. Also so weit sind wir ja mittlerweile in Deutschland, eben mit zweierlei Maß gemessen wird. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass man mögliche Irrlichter überall hat. Und wenn irgendwie, ich sage jetzt mal, ein drittrangiger, viert- oder letztrangiges Mitglied da irgendwo am Stammtisch etwas äußert, dann können nicht 45.000 Mitglieder der AfD in Mithaftung genommen werden. Und genau deshalb haben wir die Beweisanträge gefordert, dass die Beweise auf den Tisch kommen. Weil es kann nicht sein, dass die AfD dafür zur Verantwortung gezogen wird, also in Gesamthaftung genommen wird. Und wenn Sie jetzt gerade dann noch so sagen, ja, es gibt da vielleicht so Kräfte, die dann so marschieren, das wird ja auch immer dem Kollegen Björn Höcke vorgeworfen, der sich gerade in einem absurden Prozess in Thüringen verantworten muss, wo es auch nur geht, ihn massivst als Spitzenkandidat in Thüringen zu diskreditieren. Ich meine, so was soll das alles sein? Ich meine, alles für Deutschland. Also, dass das jetzt irgendwie eine Parole, eine bekannte Parole sein soll, das ist albern. Und hier wird alles aufgefahren. Also das lasse ich auch so nicht stehen. Und ich weise das auch für die AfD in der Gesamtheit absolut zurück, diese Vorwürfe.
Was unternimmt jetzt eigentlich Ihre Partei ganz konkret, um so ein Verbot zu verhindern? Wie können Sie sich wehren? Was gibt es eine Strategie? Oder macht man einfach weiter, setzt man sich ein für das, was man für richtig erachtet? Was ist da genau der Weg?
Na gut, es gibt natürlich verschiedene Szenarien, die da kommen werden. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich unsere Strategie öffentlich nicht darlegen kann und auch nicht möchte, weil es eben auch unsere Prozessstrategie berührt. Aber ich möchte vielleicht einen Hinweis äußern, Herr Köppel. Die Vorstufe zu einem Parteiverbotsverfahren ist der Entzug der Parteienfinanzierung. So, das nur, um ein Stichwort gegeben zu haben, dass da möglicherweise Bestrebungen bestehen über, ich sage jetzt mal, über eine überzogene Forderung des Verbots, aber dass es dann doch auf die Streichung der Parteienfinanzierung hinauslaufen soll. Denn unsere Stiftung, die parteinahe Stiftung, die wird ja auch benachteiligt. Die läuft ja schon seit Jahren. Die AfD ist verankert. Wir sitzen in allen Landesparlamenten im Bundestag. Aber unserer Stiftung werden die Gelder vorenthalten, sodass sie nicht vernünftig arbeiten kann. Das sind einfach nur solche Spielereien neben der Verweigerung, uns in wichtige Funktionen hineinzuwählen. Ein Stichwort im Bundestag, der Bundestagsvizepräsident, der eben auch im Präsidium sitzt und wichtige Personalentscheidungen auch mitträgt. Das wird uns alles vorenthalten. Und das, obwohl wir zweitstärkste Kraft in Deutschland sind.
Es gibt ja auch dann die Gegenreaktion. Wenn ich etwas in die Diskussionsforen hineinblicke, jetzt gerade auch aufgrund dieses Urteils, entdeckt man doch häufig auch Äußerungen, die sagen, also bis jetzt hatte ich mit der AfD eigentlich nicht viel am Hut, aber nach so einem Gerichtsentscheid, also jetzt ist der Zapfen ab, jetzt werde ich die AfD erst recht wählen. Spüren Sie auch Solidarität, spüren Sie auch Unterstützung jetzt aufgrund dieses verschärften Drucks auf Ihre Partei?
Ja, natürlich gibt es dort immer Solidarisierungseffekte bei solchen Sachen. Und wir haben das auch gemerkt, dass die AfD immun geworden ist. Also erstmal haben wir auch innerparteilich eine Mentalität entwickelt. Ich will sie jetzt nicht Wagenburg-Mentalität nennen, aber wir stehen schon dichter zusammen. Also das schweißt zusammen, wenn man so viel Druck von außen bekommt. Also das ist ja auch ein öffentliches Ärgernis. Ne? Der Verfassungsschutz erfüllt hier eine Prangerfunktion, um uns gesellschaftlich zu ächten. Das ist ja so. Ich meine, die AfD-Funktionäre sollen gesellschaftlich geächtet werden und jeder, der mit uns zu tun hat, eben auch. Das ist der Mechanismus, zu dem der Verfassungsschutz greift. Und das muss man ganz klar so sagen. Und dann rückt man dann natürlich auch zusammen. Und auch, ich sage jetzt mal, der Medienboykott gegen unsere Partei. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie eingeladen war oder in Talkshows saß, auch in der letzten Legislatur von 2017 bis 2021, war die AfD-Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Da war ich bereits Fraktionsvorsitzende. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Talkshows ich gesessen habe. Also uns wird überhaupt gar nicht die Möglichkeit gegeben, uns inhaltlich entsprechend unserer Umfragewerte zu artikulieren. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, wenn die AfD wiedergespiegelt wird, dann eigentlich nie inhaltlich. Unsere inhaltlichen Positionen werden nicht wiedergespiegelt. Ich persönlich thematisiere maßgeblich wirtschaftspolitische, steuerpolitische Themen. Das kommt mit keinem Wort vor. Und das fällt den Wählern natürlich schon auf. Ne? Und also, dass dadurch, dass die AfD immer so in den Schlagzeilen steht, dass man sich dann auch denkt, genauso wie Sie es gesagt haben, jetzt beschäftige ich mich aber doch mal damit, ich gucke da doch mal selbst nach. Und dann kommt dann der ganz große Aha-Effekt, so, ne? Das ist dann so der Reality-Check, der dann irgendwie belegt, dass das vorne und hinten nicht stimmt.
Letzte Frage. wir kommen ans Ende unserer Zeit. Deutschland macht ja im Moment einen ziemlich verwirrten Eindruck. Also mein Gefühl ist, in Deutschland haben wir aktuell eine große politische Identitätskrise. Also viele Dinge, an denen man sich in der Vergangenheit festhalten konnte, die scheinen sich aufzulösen. Die Europäische Union ist nicht mehr eine sichere Bank, der Wohlstand ist nicht mehr selbstverständlich, die Vereinigten Staaten von Amerika, sozusagen der Sehnsuchtsort, transatlantisch, auch nicht unproblematisch. Man hat in den letzten Jahren versucht, mit Russland gute Beziehungen aufzubauen, das liegt jetzt auch in Trümmern. Wir haben den deutschen Fußball, der in einer Krise ist, die Automobilindustrie, auch da läuft es nicht mehr. Also die Deutschen scheinen im Moment etwas im Zustand einer Haltlosigkeit zu sein. Gleichzeitig beobachten wir Gewaltexzesse, Übergriffe gegen Politiker. Im Moment sind das Politiker auf der linken Seite, SPD, aber sie sind ja auch schon und Mitglieder ihrer Partei sind ja auch immer wieder auch Opfer von Übergriffen geworden. Sagen Sie vielleicht noch etwas aus Ihrer ganz persönlichen Sicht zu diesem Deutschlandgefühl. Deutschland jetzt im Frühling 2024. Wie nehmen Sie Ihr Land war punkto Identitätskrise, punkto vieles löst sich auf.
Sie haben natürlich schon viele Punkte genannt und Deutschland befindet sich in der Tat in einer Identitätskrise und das haben Sie ja auch sehr schön aufgearbeitet in Ihrem Interview mit Rupert Scholz. Übrigens ein hervorragendes Interview, der ja genau das gesagt hat, dass wir in einer Identitätskrise sind. Die Identitätskrise besteht daraus, dass die Menschen keine Verankerung mehr von unseren Werten haben. Ja, sie wissen nicht mehr, was sind denn eigentlich die deutschen Werte? Wofür steht es eigentlich, dass Deutsch sein, so, um es einfach mal so zu sagen. Was ist das Made in Germany noch wert? Und das haben Sie ja auch gerade angesprochen. Lassen Sie mich bei einem Aspekt anfangen, der mir wirklich zutiefst Sorgen bereitet. Und das ist die gesellschaftliche und politische Spaltung. Wenn Sie den Diskurs verloren haben von gegensätzlichen Meinungen und zu keinem Kompromiss mehr finden, dann reißen sie enorme gesellschaftliche Gräben auf. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Politiker, miteinander im Dialog zu stehen und für tragfähige Kompromisse zu sorgen. Und diese Kompromissfähigkeit ist uns komplett verloren gegangen. Darum ja auch diese aufgeladene Stimmung, diese Unzufriedenheit, diese Aggressivität, die zutiefst schädlich ist für den demokratischen Pluralismus. Zum Pluralismus gehört eine Auseinandersetzung in einem ganz breiten Spektrum von Meinungen. Und das ist in Deutschland nicht mehr möglich im momentanen Zustand. Und da frage ich mich wirklich, und ich kann Ihnen ehrlicherweise die Frage auch nicht beantworten, wie wir das eigentlich lösen wollen. Und es muss aber gelöst werden. Es muss dahingehend gelöst werden, dass wir aufeinander zugehen, dass wir wieder diskutieren können, völlig unaufgeregt die Fakten auf den Tisch zu legen. Sie haben gerade den Ukraine-Krieg angesprochen, der Umgang mit Russland, das ist ja auch ein riesiges Thema in der Schweiz, warum auch völlig richtig die Neutralitätsinitiative auch angestoßen wurde. Dieses Dämonisieren, ich habe das auch in einer Rede im Bundestag mal dargelegt, das Dämonisieren der einen Seite, also von Russland, und das sage ich jetzt mal, Emporheben der anderen Seite.
Heiligsprechung sozusagen.
Ja, richtig, genau, der Heiligsprechung. Es stört eine vernünftige Aufarbeitung dieses gesamten Krieges, der eine Chronologie hat. Ne? Also da muss man in eine Historie reingehen, die Jahrzehnte zurückreicht. Und das wird nicht gemacht. Und wenn Sie das eben auch ansprechen, dann wird man da gleich irgendwie in eine Ecke wieder gestellt. Das ist alles gar nicht möglich. Es ist aber so notwendig, dass wir zu vernünftigen Lösungen kommen. Denn wenn eine nüchterne Analyse und eine Bewertung dieser Analyse nicht mehr möglich sind, dann kommen Sie auch nicht mehr zu guten Lösungen. Und das, glaube ich, ist das Grundproblem in allen Politikfeldern in der Bundesrepublik Deutschland. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, weil wir auch zum Ende kommen wollen. Ich glaube, das Grundproblem ist auch, dass niemand mehr Verantwortung übernimmt für sein Tun. Die Politik übernimmt die Verantwortung nicht. Schauen Sie sich das an, was in der Corona-Zeit auch in der Schweiz passiert ist. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Da müssten eigentlich Untersuchungsausschüsse her, um das ganze Thema mal aufzuarbeiten. Es ist doch gar nicht, ne, ich will das ganz, ganz unaufgeregt sagen. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Fehler werden überall gemacht. Ich mache auch Fehler. Aber es ist doch dann umso wichtiger, diese Fehler aufzuarbeiten, um für die Zukunft zu lernen. Und das hat auch etwas zu tun, dass man Verantwortung übernimmt. Und darum ist ja genau diese Regierung und der Bundestag gewählt, dass wir Verantwortung übernehmen. Aber wo bleiben wir, wenn wir das nicht mehr tun?
Lassen Sie mich doch noch eine ganz kurze Anschlussfrage stellen. Ich meine, Sie sind eine junge Frau, Sie haben eine große Karriere gemacht in der Finanzindustrie, Sie waren bei Goldman Sachs, das ist sozusagen der Olymp zur damaligen Zeit, war das der Olymp, gewissermaßen die Champions League der internationalen Finanzindustrie. Sie haben sich weltweit bewegt, Sie sind dann in die Politik eingestiegen und Ihre Welt, Ihre bisherige Welt oder Ihre damalige Welt ist da im Grunde zusammengebrochen. Sie sind ja jetzt eine der polarisierendsten Persönlichkeiten in der deutschen Öffentlichkeit. Man ist ja immer noch ein Mensch gleichzeitig. Wie gehen Sie eigentlich mit dieser Energie, auch mit dieser zum Teil Feindseligkeit um und was macht Sie zuversichtlich in diesen Kämpfen, die, wie ich mir vorstellen kann, tagtäglich zu bestehen haben?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich würde lügen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass das an mir abprallt. Es gibt gute Tage, es gibt aber auch schlechte Tage. Und natürlich musste ich über all die Jahre das erstmal begreifen und wegstecken lernen. Das hat sehr viel auch mit Resilienzbildung zu tun. Und ich möchte hier keine falsche Bescheidenheit vortäuschen, wenn ich sage, dass nicht jeder meinen Job machen kann. Das ist etwas sehr Besonderes, hier im Rampenlicht für die AfD zu stehen. Und das schlägt natürlich auch auf das Privatleben durch. Und ja, also meine Partnerin und ich, wir diskutieren da wöchentlich darüber, weil es eben auch unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Nachteilhaft natürlich. Ich kann nicht mehr überall hingehen ohne Personenschutz. Das ist unmöglich und schränkt natürlich meine Freiheit ein. Und da müssen Sie wissen, dass ich ein absolut freiheitsliebender Mensch bin. Also ich hätte mir früher, als ich hier für die AfD angetreten bin, niemals träumen lassen, dass man so in die Ecke gestellt wird mit wirklich absurdem Quatsch, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann. Das finde ich unglaublich schade. Aber es ist natürlich auch das Aufheizen des Diskurses zurückzuführen. Aber es ist eben, es ist ein Preis, den man zahlen muss. Und ich bin bereit, diesen Preis auch zu zahlen.
Frau Weidel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Köppel. Ihnen schönen Tag.